Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Entwicklungssprünge Podcast. Ich freue mich heute wieder auf ein wundervolles Gespräch mit einem wundervollen Menschen und sage erstmal herzlich willkommen, lieber Kevin.
Ja, hallo, liebe Gunda. Erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Und direkt vorweg mal Entwicklungssprünge. Das finde ich ja einen total geilen Titel für einen Podcast. Finde ich super, weil ich kann mir gut vorstellen, dass deine Hörer, Hörerinnen genau das in ihrem Leben möchten, sich nämlich weiterentwickeln. Und deswegen an der Stelle direkt mal ein dickes Dankeschön an dich zu Hause oder wo auch immer du gerade bist, diesen Podcast hier gerade zu hören. Denn du investierst gerade Zeit. Und das ist dein höchstes Gut, das ist mir bewusst. Und daher ist es mir so unfassbar wichtig, dass du ja heute ganz, ganz viel für dich und deine Liebsten zu Hause mitnimmst. Und ja, ich denke, das ist auch im Namen von Gunda eine Herzensangelegenheit für uns beide, dass du hier heute ein richtiges Feuerwerk des Wissens und der Emotionen mitbekommst. Also viel Spaß und danke für dich.
Ja, unbedingt. Guck mal, hast du mir mein Vorwort weiter weggenommen?
Ach was, hör auf.
Alles gut, nein, aber genau das. Danke, dass du da bist und zuhörst und dich wieder inspirieren lässt. Und ich lasse mich ja durch meinen eigenen Podcast auch immer inspirieren. Das ist so mit Kevin, das ist wieder genau so eine Nummer, die ich schon so oft hier in meinem Podcast erwähne. Ich finde Menschen, die ich inspirierend finde. Von Kevin habe ich ein ganz großartiges Buch gelesen. Und er ist so krass, was ein krasser Typ. Mit dem musst du unbedingt sprechen. Und dann gibt es einen ersten Kontakt und dann schwupps. Denke ich, kennenlernen, Podcast ist einfach geil, weil dann nicht nur ich profitiere, sondern ihr alle da draußen auch von dem, was wir so für Gedankengänge miteinander teilen. Das ist ja die Inspiration pur, wenn zwei sich sozusagen austauschen und daran teilhaben kann, um seine eigene Inspiration wieder anzuschmeißen. Von daher wird es eine knackige, geile, knappe Stunde.
Ja.
Und jetzt habe ich schon verraten, ich habe den Kevin kennengelernt, weil ich sein Buch gelesen habe. Uns eint eine Leidenschaft, nämlich die der Epigenetik. Da hast du auch schon einiges in meinem Podcast drüber gehört. Und Kevin nennt sich selber der Phoenix Coach, was ich schon, der Name ist schon sehr total vielversprechend. Aber bevor wir so richtig einsteigen, Kevin, sag doch noch mal ein bisschen darüber, wer du so außer Phoenix Coach und Epigenetik Lover, wer du so bist. Mein Standardsatz ist immer: Wohnst du im Hochhaus mit 5 Hausschweinen und 20 Kindern oder wer bist denn du überhaupt?
Epigenetik Lover gefällt mir. Das passt sehr, sehr gut. Ja, wer bin ich? Das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich bin ich ein stinknormaler Typ aus Düsseldorf, der eine ganz normale Systemkarriere hingelegt hat als Zeitsoldat, mit Auslandseinsatz, danach bei der Berufsfeuerwehr eine Ausbildung gemacht hat, dann Staatsexamen zum Notfallsanitäter in der Notfallmedizin sehr aktiv war oder auch noch ist und dann aber irgendwann gemerkt hat, hey, irgendwas stimmt da draußen nicht. So mit diesem System generell. Egal was, wo man,
Und
egal
das
in
ist
welchem
ja,
Bereich man jetzt guckt.
und das ist ja schon krass, weil mit Bundeswehr und dem Werdegang, den du gemacht hast, bist du ja so volle Lotte, sehr bewusst, sehr klar entschieden. Mein Sohn ist ja auch gerade bei der Bundeswehr.
Oh ja.
Mehr als im, also mehr System als
Geht
dein
nicht.
Buch geht ja gar nicht.
Nee.
So, das finde ich schon total spannend, dass, obwohl du so dich ja sehr bewusst mit Sicherheit dafür entschieden hast, im System bist, auf einmal zurücktrittst. Also war das so ein auf einmal zurücktreten und sagen, was geht denn hier ab? Oder, also was ist da passiert? Weil wenn man so im System ist, ist man ja eigentlich im System. So, weißt du, wie ich meine?
Ja, ich sage gerne, ich bin ein richtiges Systemkind auch, ne? Ich bin mit
Ja.
zwei Arbeitnehmereltern groß geworden, tolle Kindheit gehabt, aber halt sehr sicherheitsbedacht, ne? Und für mich, ich weiß nicht, wo das herkam. Gut, ich weiß es schon, transgenerational. Ich komme aus einer Soldatenfamilie, Offiziere, bei meinen Großeltern. Du kannst dir sicherlich vorstellen, in welcher Zeit die Offiziere waren. Das war natürlich unschön, aber irgendwo wird einem das in die Wiege gelegt. Und da sind wir auch schon so leicht beim Thema transgenerationale Traumata. Sowas kriegst du natürlich mit. Ne? Und für mich war immer klar, als Kind schon, ich werde mal Soldat. Das war immer das, was ich gesagt habe. Ich bin deutscher Staatsbürger, junger Mann, also diene ich meinem Vaterland. Punkt. Da gab es für mich keine Diskussion. Ne?
Ja.
Jetzt möchte ich aber eine kleine Geschichte erzählen, die das Ganze so ein bisschen verständlicher macht, wo mein, ich nenne ihn mal Klickmoment war, dass irgendwas komisch ist. Ne? Also ich bin mit 18 Jahren dann zum Bund. Das war mein erster beruflicher Kontakt, wo ich so eine richtige Ausbildung dann gemacht habe. Damals zum Feldjägersoldaten. Ich war bei der Militärpolizei. Und ich habe denen da so lange in den Ohren gelegen, wie geil ich das hier alles finde, dass sie dann irgendwann gesagt haben: Hey, pass auf, den nehmen wir mit den Auslandseinsatz. So als jungen, spritzigen Typen ist gut, ne? Und dieser Auslandseinsatz war traumatisch. Da ist vieles passiert, wo ich war 20, als ich dann da war, wo ich nicht gedacht habe, dass Menschen sich sowas antun gegenseitig. Eine ganz konkrete Situation, da waren wir gerade 4 Tage im Einsatzgebiet, wurden noch von dem alten Kontingent quasi in die Gegend eingeführt, haben da so Bewegungsfahrten gemacht, geguckt, ne, wo sind hier die örtlichen Points of Interest und Checkpoints und so weiter. Und eines Abends fuhren wir so eine Serpentinstraße lang, wo rechts ein Abgrund war, Wald und links ein Wald hochging. Da passte wirklich maximal 1,5 Fahrzeuge von der Breite her drauf. Und da sind wir an so einem, an einem Kreuz vorbeigefahren. Es war so ein großes weißes Kreuz. Das war im Kosovo. Ne? Und da standen 2 Männer an einer Feuertonne. Und dann haben wir so beim Vorbeifahren, dachte ich mir so, ich bin mitten auf der Straße ein Kreuz einbetoniert und wir fahren da lang. Und auf einmal heißt es von dem Fahrzeug vor uns, wir waren 2 Fahrzeuge, wir sind auf einen Roadblock aufgefahren, bitte nach hinten sichern. Und ich, in meinem jugendlichen Leichtsinn, hieß ja immer, Kosovo ist nicht mehr so gefährlich, Afghanistan ist ja im Fokus, habe ich natürlich meine Weste im Auto gelassen, Gewehr im Auto gelassen, nur meine Pistole mitgenommen, weil sie eh am Bein hing und habe mich an so einen Baum gelehnt und hinten einfach ins Schwarze geguckt. Es war stockdunkel. Und auf einmal ging da eine Rakete hoch, eine ganz normale Silvesterrakete. Und ich sag so zu den Jungs hin, sage ich, irgendwer schießt hier mit Raketen rum, also Feuerwerksraketen. Auf einmal kam ein Geschrei, nach hinten, wirf dich hinter das Auto. Und ich peile erstmal gar nicht, was sie von mir wollten. Und bis ich dann mal schnelle, flinke Füße gemacht habe und dann auf einmal hörst du dann Gewehrschüsse in deine Richtung. Und wenn du so ein Projektil mal zischen hörst, weil es so nah an deinem Ohr vorbeifliegt, da vergeht dir mal ganz kurz der Spaß, ne? Und da wirst du mal mit deinen 20 Jahren ganz kurz mit dem echten Leben konfrontiert,
Ja.
ne? Wir kamen aus der Nummer alle körperlich unversehrt raus. Und der Einsatz ging dann über 4, 4,5 Monate so weiter. Mit solchen Situationen, wo du mit konfrontiert wirst, wo du dir dachtest, hä, ich bin doch da, um denen hier zu helfen. Also dachte ich, ne? So, und jetzt kommt mein Klickmoment. Nach 4,5 Monaten sitze ich dann im Flieger in so einer alten Transall. Das ist dieses alte Bundeswehrflugzeug gewesen, die Maschine. Sitze dann da drin auf dem Weg nach Hause und sitze wirklich da. Damals war ich dann 21, habe da Geburtstag gefeiert im Einsatz und dachte mir so, ey, was habe ich hier eigentlich gemacht? Also, warum war ich hier? Warum habe ich mehrfach mein Leben riskiert, mir posttraumatische Belastungsstörungen an den Hals gehetzt, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass ich die irgendwann mal bekommen sollte? Und da habe ich keine Antwort drauf gefunden. Ich habe da keine Antwort drauf gefunden, weil das, was wir als Feldjäger gemacht haben, war Waffen konfiszieren an der Grenze von den Serben zum Beispiel, um dann zu sehen, dass die im nächsten Moment von der Kosovo-Police wieder an die verkauft wurden. Also sinnfrei in seiner kompletten Blüte.
Was?
Da hab ich mir halt so das erste Mal wirklich so richtig intensiv den Gedanken gestellt, die Frage gestellt mit 21. Hat das alles so seine Richtigkeit? Warum richten Menschen ihre Waffen aufeinander, die sich gar nicht kennen? Ich
Ja.
weiß ja gar nicht, wer du bist, was du für eine Geschichte hast. Wieso machst du das? Wieso mache ich das? Was ist eigentlich der Hintergrund des Ganzen hier? Das werden wir ja nie erfahren.
Ja.
Und dann habe ich halt in meiner Feuerwehrkarriere und dann im Rettungsdienst gemerkt, dass das Gesundheitssystem genauso seltsam ist, wenn man da drin steckt, wie unser, ich sag mal, Verteidigungssystem in Deutschland auch. Da habe ich zu viele Fragezeichen im Kopf gehabt. Und da habe ich irgendwann gesagt, nee, weißt du was, ich muss, das ist meine Aufgabe, allein weil ich dieses Bewusstsein schon habe, ich muss die Menschen wieder ins eigenständige Denken begleiten. Ansonsten gehen wir vor die Hunde.
Ja, und das, was du sagst, sag mal kurz, der Podcast heißt Entwicklungssprünge. Im ersten Sinne für unsere Kinder und Jugendlichen, weil ich bin ja Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin und dachte, boah, die brauchen echt Entwicklungssprünge, weil die ja in dem System so gefangen sind. Und deswegen den Bogen zu schließen, es ist jegliche Form von System. Wenn du unser Bildungssystem anguckst, das ist ja genauso, was sozusagen vorne aufgerichtet wird mit Manpower, mit hinten mit dem Arsch wieder eingerissen, so, ne? Zu sagen, oh, wir haben nicht genug Lehrkräfte, die aus Gesundheitsbewusstsein, Selbstfürsorge sagen, ich mache Teilzeit, ne, ihr müsst jetzt einfach Vollzeit arbeiten. Also es ist scheißegal, dass ihr auf eure Gesundheit achtet. Wir machen das jetzt mal anders. Also das ist ja insgesamt okay. Aber was war denn der Step dann daraus? Also du hast dann schon so ein Bewusstsein entwickelt, erst durch Kosovo und dann durch, hier ist es genauso bekloppt, wie kann das denn sein? Ich wollte
Genau.
jetzt, du hast ja dich bewusst wahrscheinlich entschieden zu sagen, okay, jetzt gehe ich dahin, wo ich Menschen rette und nicht in Gefahr bringe und mich selber nicht so sehr in Gefahr bringe. Und dann merkst du, ey, gleiche Soße wie vorher.
Genau.
Krass,
Genau.
oder?
Also,
Also.
das ist ja, das ist in seiner Krassheit gar nicht zu beschreiben. Das ist ja das Traurige daran. Ich habe dann auf meinem Weg ich habe Antworten gesucht, ne, habe dann unzählig, ich habe mal letztens durchgezählt, irgendwie 80 Bücher nur zum Persönlichkeitsentwicklungsthema, Psychologie, Psychologie der Massen, Hypnose, Massenhypnose und sowas gelesen, weil ich mir dachte, ey, das kann doch nicht sein. Also ich im Alter von 18 bis 22 hätte blind auf den Befehl jemanden erschossen, ohne zu fragen, wieso. Wie haben die das geschafft? Also was haben die gemacht, dass ich selber das nicht mehr hinterfragt hätte? Das ist ja eine ganz klassische Konditionierung. Und das waren halt so viele Einflüsse. Ne? Von da, dann sehe ich aber meine Mama, die an ALS erkrankt ist damals, wo es heißt, du stirbst in 2 bis 5 Jahren, die heute immer noch lebt, weil sie von vornherein gesagt hat, ich sterbe nicht daran. Ne? Gleichzeitig dann aber die ganzen Leute im Rettungsdienst, wo ich 2, 3, 4, 5 Mal den gleichen Patient fahre und den mal frage, hast du denn an deiner Situation was geändert? Also an diesen Einflussfaktoren, Schlaf, Stress und so weiter. Ja, nee, wie denn? Und ich fahre dann schon wieder mit dem Herzinfarkt, wo ich mir denke, ey, sag mal, sind die alle? Also ich will es jetzt nicht aussprechen, ihr wisst, was ich meine. Nur dann habe ich die Antwort bekommen, nee, sind sie nicht. Die stecken einfach in einem kollektiven Schlaf. Die denken nicht nach, also nicht eigenständig.
Ja, und dann
Und
lass mal kurz hingucken, warum. Du hast ja die Frage für dich selber gestellt. Wie könnte ich so konditioniert sein, dass ich blind eine Waffe abgeschossen hätte, weil jemand
ja.
sagt, schieß. Was ist denn deine Antwort darauf? Also, das ist ja die gleiche Antwort, warum es einen kollektiven Schlaf gibt.
Genau. Weil die es geschafft haben, dass wir ins Unterbewusstsein Dinge eingepflanzt bekommen, die deutlich, deutlich schneller reagieren als mein Neokortex vorne, also mein denkender Teil des Gehirns. Ob die das bewusst machen, sei jetzt mal dahingestellt.
Wer
Fakt
ist
ist,
denn, wer ist denn die in deinen Augen?
ich sage jetzt mal in dem Fall die Ausbilder, die mich ausgebildet haben.
Ja, für mich fängt das
Ja.
ja früher an. Ich bin mal frech und benenne es ganz klar. Die
Ja.
ist unser komplettes Bildungssystem, wie wir Kinder großziehen. Weil wir werden ja, also
Genau.
wir sowieso, aber unsere Kinder auch jetzt, auf Gehorchen gedrillt. Es geht nicht darum, etwas kreativ und bewusst zu tun, sondern es geht darum, etwas im Gleichgewicht. Schritt in Gleichmäßigkeit, in gleicher Beurteilbarkeit zu tun und aufs Gehorchen dran. Und das ist so tief in unserem Unterbewusstsein. Jetzt sagen wir vielleicht, oh krass, du hättest jemanden erschossen, aber ich will nochmal den Space öffnen dafür, dass uns das allen andauernd passiert. Ja, wir gehen, also manche tun es bewusst, aber die meisten gehen nicht über eine rote Ampel, weil das macht man nicht. Ja,
Genau.
ich erinnere mich an eine Situation, einige, die schon ein paar Podcasts von mir gehört haben, kennen die schon, aber ich erwähne sie trotzdem nochmal, wo ich am Flughafen gesessen habe, auf meinen Check-in gewartet habe und dann ging die Lampe an Priority Check-in. Ich hatte kein Priority, also bin ich sitzen geblieben. Und die Lampe ging nicht aus und ich bin sitzen geblieben. Und es war keiner mehr da und die Lampe war nicht aus und ich bin sitzen geblieben. Und dann habe ich gedacht, was ist aber komisch hier. Und wollte gerade meinen Arsch erheben und mal nachfragen, ob ich denn ins Flugzeug dürfte. Da kam schon die Durchsage, Last Call for Mrs. Gunda Frey. Also wir sind ja alle da drauf gedrillt zu
Gehorchen,
gehorchen. Ja, und
genau.
wie oft, ich bilde ja aus, wie oft werde ich gefragt, ja Gunda, darf ich das denn? Also darf ich jetzt EMDR anwenden? Darf ich denn jetzt Trauma verarbeiten? Ich bin doch gar keine Therapeutin. Und dann sage ich immer, worauf wartest du? Ja, auf eine Erlaubnis. Ich sage, okay, bitteschön, hier hast du sie.
Ja.
Achso, ja, okay, dann kann ich jetzt loslegen. Und ich
Ja, aber da
denke,
fehlt das Zertifikat, Gunda. Das muss ja
ja, das kriegen
schriftlich
sie ja von
sein.
mir. Das kriegen sie ja von mir.
Nee, das war ironisch
Ja,
gerade. Das ist das,
aber
was
ich
wir
weiß, was
Deutschen
du.
immer wollen. Wir wollen ja immer eine Legitimierung für alles.
Genau. Und das ist ja das, genau, wo wir konditioniert sind. Und das ist durch die Art, meines Erachtens, wie wir von Kindesbeinen an auf Funktionieren gedrillt sind. Ne? Kinder im Kindergarten bei uns sind so 2,5 Quadratmeter, die einem Kind zustehen in der Hochentwicklungsphase, wo sich die Synapsen bilden durch Entdecken, durch so. Wie soll das gehen? Das kann nur in eingepfercht, ihr müsst alle funktionieren, weil ja.
Ganz schlimm, ganz schlimm.
Ja, okay, also wir sind alle irgendwie betroffen und ich hoffe, du merkst es auch ein bisschen vielleicht durch die eine oder andere Situation, wo du denkst so, oder stell dir vielleicht mal die Frage, warum mache ich das eigentlich? Was auch immer, im Schulsystem bleiben oder dem Chef blind gehorchen, ja.
In der Beziehung bleiben, obwohl man merkt, das ist es eigentlich schon lange nicht mehr, ne? Weil da keine Liebe, keine Zuneigung, keine Sexualität mehr, nur noch nebeneinander herleben stattfindet. Aber haben wir ja so gelernt.
Genau. Und da kannst du dir die kleinen Situationen, wie ich am Flughafen, oder die großen lebensverändernden Partnerschaft, Beruf sehen und zu sagen, mal hinzugucken, warum mache ich es denn wirklich? Bin ich, also ist es Konditionierung oder will ich hier bleiben?
Ja.
Ja, aber dann den Schritt daraus, du hast verstanden, okay, die sind hier alle im kollektiven Schlaf. Ja, und was war dann der Step out? Viele Bücher gelesen.
Extrem viel gelesen, sehr viele Seminare besucht und wie gesagt, alles um Antworten zu finden. Und dann hat meine Mama mir damals erzählt, dass sie jetzt eine Epigenetik-Ausbildung macht. Da habe ich so gedacht, was Gott's das denn? Mein Gott, ich bin medizinisch schon sehr gut ausgebildet, habe ich noch nie gehört. Da habe ich mich so ein bisschen eingelesen. Ja, da steht drin, man hat festgestellt in der Forschung, im Human-Genom-Projekt damals, dass wir unseren Genen zu 25% ausgeliefert sind und zu 75% aber die Art und Weise, wie wir darauf reagieren, entscheidend ist für den Verlauf unseres Lebens. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja cool. Da hat sie mich noch gefragt, ob ich ihr bei der Ausbildung helfen würde, weil das schon sehr medizinisch alles ist und sie kommt jetzt nicht aus der Medizin. Ich sagte, ja klar, kein Problem, Mama, machen wir. Dann habe ich aber so im ersten Modul schon gemerkt, oh, das ist interessant. Also auch für meine Arbeit. Ich habe vorher schon so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklungscoaching gemacht, habe so eine Coaching-Ausbildung vorher gemacht. Da war mir aber noch keine Substanz hinter, weißt du? Eine Coaching-Ausbildung alleine reicht für mich nicht aus, um zu sagen, ich bin jetzt ein guter Coach, ne? So, und dann habe ich gesagt, komm, das mache ich doch mit. Vielleicht kriege ich da Antworten. Und dann kamen wir irgendwann so in den Bereich der Psychoepigenetik, der Sozioepigenetik, der transgenerationalen Epigenetik. Das sind so die Einflussfaktoren, die irgendwas mit der Psyche zu tun haben. Und die Psychoepigenetik beschreibt jetzt, wie deine Gedanken- und Gefühlswelt deine Gene regulieren. Und da bin ich dann hellhörig. Und ich dachte, ah, warte mal, das, was ich denke und meine Emotionen haben scheinbar irgendwie einen Einfluss auf meinen Körper. Wie kann das denn sein? Das hat mir noch nie jemand erzählt. Weil in der Psychosomatik weiß man das ja schon so ein bisschen, aber gesellschaftlich ist es ja auch so, dass wenn ein Arzt mal sagt, vielleicht liegt es an ihrem Stresslevel, dass sie sich gerade so fühlen, sich die Patienten häufig auf den Schlips getreten fühlen und sagen, ja, der sagt ja, das liegt am Stress. Nee, ich habe irgendwas. Ne, das ist ja häufig so diese Annahme, dass wir das trennen voneinander, dass das, was ich denke und fühle, gar nichts mit meinem körperlichen Dasein zu tun hat.
Ja, das ist das eine. Und das andere ist, dass es auch nicht zu Ende gedacht wird. Also ich jetzt als Psychotherapeutin habe halt auch Patienten zu mir geschickt bekommen, die halt Erzgänge, und wenn sie dann nichts gefunden haben, naja, das ist psychosomatisch, gehen Sie mal zum Therapeuten. Aber zu gucken, was ist denn die Ursache dafür? Ja,
Genau,
das ist
genau.
so, ja, dann machen wir so ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen Psychohygiene und so ein bisschen nö. So, aber zu sagen, was ist denn die tatsächliche Ursache, der tatsächliche Auslöser für die Somatik?
Genau.
Da wird ja trotzdem nicht hingeguckt.
Nee.
Das
Die Frage ist jetzt, wieso? Ich kenne sehr viele Medizinstudenten halt durch den Rettungsdienst auch und ne, so durch mein Umfeld, in dem ich mich rumtreibe. Und das ist da einfach kein Thema. Also Prävention, Ursachenforschung ist nicht Teil des Medizinstudiums.
Nee, auf gar keinen Fall. Auch nicht des
Man nicht.
Psychologiestudiums, auch nicht der Therapeutenausbildung, by the
Ja.
way. So, aber da,
Und
ja.
das, genau, das hat mich halt in der Epigenetik so abgeholt, weil da geht es nur um Ursachenforschung. Ne? Also wenn ich jetzt einen Gentest zum Beispiel mache, der interessanterweise in Deutschland nicht erlaubt ist, das aus diesem Grund ist halt mein Labor zum Beispiel in Helsinki, kann ich schon mal zum Beispiel gucken, wie sieht es denn in deinen Stoffwechselkreisläufen aus? Wie sieht es denn bei dir auch, ne, auch wenn wir in deine Psyche gucken wollen, wie ist dein Körper oder deine Genetik aufgestellt mit der Stimmungsregulierung, Suchtverhalten, sowas alles. Ne? Und dann wird es auf einmal interessant, weil dann kann ich schon mal so die Hardware eines Menschen anschauen, betrachten, um dann wirklich zu gucken, wie gehe ich jetzt darauf ein, ne? Und naja, auf jeden Fall auf diesem Weg in der Ausbildung habe ich halt gemerkt, boah, krass, wir haben ja deutlich mehr Einflussfaktoren, Einflussmöglichkeiten auf das, wie wir sind, als ich bisher angenommen habe.
Ja.
Und
Ja, 80% halt, ne?
ja,
Oder 75,
50 Prozent,
ne?
ne,
Ja,
genau. Und
ja.
das ist schon ordentlicher Batzen, ne? Und durch diese ganze Reise, die ich dann da angetreten habe, habe ich einfach gemerkt, wirklich wie in so einem Videospiel, dass ich von meinen Bewusstseinsebenen immer, immer höher komme und immer offener denke, immer mehr Dinge, die ich tue, wie du auch eben gesagt hast, hinterfrage.
Ja.
Ne? Dann kam, wie ich dir vorhin kurz in unserem Vorgespräch gesagt habe, habe ich meine Ehe komplett hinterfragt, auch warum ich überhaupt geheiratet habe. Ne? Und diesen ganzen Werdegang, ne? Dann irgendwann ist es in der Scheidung geendet, einvernehmlich, was für beide das Beste war, was passieren konnte, auch hinten raus. Den Beruf habe ich hinterfragt, wirklich alles, was ich bis zu dem Zeitpunkt getan habe. Und was soll ich dir sagen? Seitdem ich das wirklich mal aufgeräumt habe, hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht. Ne? Also wirklich von vorne bis hinten. Da ist nichts mehr wie vorher, außer die Wohnung, in der ich noch lebe. Und das ist wahrscheinlich auch nur noch temporär. Also,
Ja,
ja.
aber also den Gedanken kennen meine Hörer schon, dass wir uns selber ja verändern können und dass unsere Gedanken und unsere Psyche und das, was uns umgibt, einen krassen Einfluss auf uns selber hat. Aber lass mal genau da reingucken, Trauma und Epigenetik. Jetzt hast du ja selber durch das, was da passiert ist in deiner jungen Bundeswehrzeit, hast du später Symptome auch von posttraumatischer Belastungsstörung
Ja,
entwickelt.
ich hatte richtige Symptome, ja. Ich hatte
Was?
ganz schlimme Träume, die diese Situation immer wieder haben aufleben lassen. Also wirklich auch zu Lasten meiner Ex-Frau, die da einen Ellenbogen nachts ins Gesicht bekommen hat und teilweise auch ein bisschen mehr sogar. Wo wir uns irgendwann gedacht haben, ey, warte mal, irgendwas ist doch nicht normal daran. Ne? Bis dahin hat man noch so gedacht, ja gut, bisschen hoher Blutdruck, bisschen hohe Herzfrequenz über den Tag. Keine Ahnung, bin sportlicher
Ja.
Typ, vielleicht liegt es daran. Nee, da musste dann schon reingehen. Ne? Das war dann zum Glück bei mir eine leichte Form von PTBS, also posttraumatischen Belastungsstörungen. Ich habe aber Kameraden, mit denen ich damals da war, die heute immer noch im klinischen Aufenthalt sind. Ne?
Ja, was hast du dann gemacht? Also, okay, jetzt hast du leichte Symptome. Hast du Therapie gemacht oder?
Ja, ich habe, da ist die Bundeswehr tatsächlich ein bisschen fortschrittlicher als zum Beispiel die Feuerwehr jetzt. Da gehst du erstmal, wirst du quasi gezwungen, in ein sogenanntes Einsatznachbereitungsseminar zu gehen,
Okay.
wo du so ein bisschen Gruppengesprächstherapie machst, ein bisschen Golf spielen, ein bisschen, ne, so ein bisschen was Schönes.
Ja.
Und da kann man dann, wenn man möchte, auch nochmal sagen, pass auf, ich hätte gerne etwas längere Begleitung. Und da hatte ich dann eine psychotherapeutische Begleitung gehabt, wo ich das erste Mal auch so Kontakt hatte mit EFT zum Beispiel. Und das
Okay.
ist schon lange her, ne? Wenn man mal so schaut, dass
Ich
das
weiß
schon.
nicht, du siehst immer noch aus wie 25. Ich weiß nicht, wie lange das her
Das
ist.
ist aber lieb. Ich bin 33.
Siehst du? Guck mal, nah dran.
Ganz nett. Guck mal, Mann, bist du charmant, Gunda. Genau, da haben wir dann mit EFT gearbeitet und so. Da dachte ich am Anfang, oh mein Gott, jetzt klopfe ich mir hier im Gesicht rum. Was ist das denn, ne? So, was möchte dieser Mann jetzt von mir, dass der mir hier sagt, dass ich das machen soll? Aber mir ging es irgendwann einfach wieder gut. Das ist schön. Ne, und hinten raus sage ich jetzt, dieses Trauma ist wichtig gewesen für mein Leben, dass das passiert ist, weil ich eine maximale Stressresilienz habe. Also du bringst mich wirklich mit ganz wenig Dingen aus der Ruhe draußen. Ne? Das muss man schon so dazu sagen. Nichtsdestotrotz, wenn wir beim Thema Trauma bleiben, wenn es dich da jetzt auch noch schlimmer erwischt, ne, dann macht das ja was mit deinem Körper. Und da kommen wir jetzt ein bisschen in die Epigenetik rein oder generell auch in die Psychologie davon. Ich meine, das meiste davon werden deine Hörer schon wissen. Ne? Aber wenn ich ein Trauma habe, dann setzt das ja an verschiedenen Punkten bei mir an. Ne? Bei mir war das jetzt zum Beispiel, dass ich nachts sehr viel Noradrenalin ausgeschüttet habe, was der Körper ja eigentlich nachts nicht tut, wenn er schläft, was dafür gesorgt hat, dass ein Traum nicht ein Traum bleibt, wo du etwas verarbeitest, eine Emotion abschwächst und so weiter, sondern dass der Traum auf einmal real wird, weil der Körper mitreagiert. Und das ist halt eine unnatürliche Reaktion. Und Noradrenalin ist eins unserer Stresshormone. Wir bleiben einfach bei dem Beispiel. Schütte ich die ganze Zeit Stresshormone aus, nachts und über den Tag, braucht mein Körper gewisse Mechanismen, um diesen Stress wieder abzubauen. So, und da gehen wir jetzt mal ein bisschen tiefer rein. Ich mag das immer so, wenn wir so die Schichten Stück für Stück wegnehmen.
Yes.
Wir nehmen gerne mal diese klassische Geschichte mit dem Säbelzahntiger. Wir sind jetzt, du und ich sind jetzt draußen viele Millionen Jahre vor unserer Zeit und sind hier nur bedeckt mit Tierfell und Gebüsch oben rum und unten rum und gehen so ein bisschen durch die Gegend. Und auf einmal kommt ein Säbelzahntiger. Jetzt sagt unser Organismus, oh Gott, fight or flight or freeze, ne? Genau, Stress. Jetzt macht er Folgendes. Der aktiviert den Sympathikus, einen unserer autonomen Nerven, ne, einen davon, und schüttet jetzt die passenden Hormone aus. Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol. Allein diese Prozedur, das herzustellen, benötigt ein Enzym, auf das wir gleich zu sprechen kommen, jetzt geht es nämlich in die Epigenetik rein, um diese Stresshormone zu produzieren. Jetzt merken wir irgendwann, okay, wir haben den Säbelzahntiger erlegt, die Horde ist gekommen mit dem Speer, zack, das Vieh liegt da, wir können uns wieder entspannen. Stresssystem fährt runter. Und dann stelle ich gerne mal die Frage, das kannst du auch Ärzten stellen, die wissen es häufig auch nicht, wo gehen denn jetzt die ganzen Stresshormone in meinem Blut hin und in meinen Zellen? Was passiert damit? Das muss ja irgendwo hin. Und da wird die Antwort meistens sehr, sehr rar. Es ist nämlich, die Antwort ist, es ist das gleiche Enzym, wir kommen gleich darauf zu sprechen, was diese Hormone produziert hat. Das baut die auch wieder ab. So. Das heißt, wir brauchen, ne, stand jetzt erstmal, wir brauchen irgendein Enzym zum Stresshormone produzieren und wieder zum Abbauen. Jetzt gehen wir in einen der drei epigenetischen Mechanismen rein. Denn unsere Gene sind, wie sie sind. Aber wie wir auf diese Gene einwirken, ist halt von Mensch zu Mensch, Mensch zu Mensch unterschiedlich. Jetzt gibt es einen Mechanismus, das ist die sogenannte Methylierung. Also eine Methylgruppe setzt sich auf ein Gen und dieses Gen kann jetzt nicht mehr seiner Arbeit nachgehen. Ne, dieses Gen kann jetzt zum Beispiel dafür da sein, Adrenalin und Noradrenalin zu produzieren. Ne, Neurotransmitter, Hormone. Wenn ich jetzt permanent Methylgruppen verschwende, um Stresshormone zu produzieren und wieder abzubauen, fehlen mir diese Methylgruppen aber, um krankmachende Gene abzuschalten. Wie zum Beispiel Krebsgene oder irgendwelche anderen Gene, die mein Immunsystem schwächen, nicht richtig aufbauen. Das heißt, wir haben also diese Methylierung. Da vorgelagert ist ein sogenannter Methylkreislauf, der diese Methylgruppen produziert. Und jetzt brauche ich diese Methylgruppen für die Stilllegung krankmachender Gene, aber noch für über 200 weitere Prozesse, wie zum Beispiel Stresshormone produzieren und wieder abbauen. Jetzt kann man sich das zusammenrechnen, wenn ich diese über 200 weiteren Prozesse nicht richtig kenne und da Methylgruppen verschwende, fehlen die einfach am Ende des Tages, um meinen Körper zu regulieren, meine Gesundheit. Und deswegen, jetzt kommen wir wieder auf das Trauma, sind Traumata gesundheitlich gesehen auf lange Sicht ganz, ganz, ganz gefährlich, denn sie aktivieren permanent unsere Stressachse am laufenden Band und klauen mir Methylgruppen. Und die fehlen dann, um am Ende des Tages Krebszellen zu regulieren oder, ne? Das ist Käse.
Das ist voller Käse und das ist ja der Grund, warum das, was passiert ist zu Corona-Zeiten, gerade mit unseren Kindern und Jugendlichen, ich glaube, wir die Langzeitfolgen, das wird ja eine Vollkatastrophe, die noch lange auf uns wartet, also ne, uns lange beschäftigt, sagen wir mal so, lange warten lässt es sich nicht mehr, weil genau das passiert. Unsere Kinder und Jugendlichen stehen unter Dauerstress. Die Hälfte aller Jugendlichen haben psychische Probleme und sind mit Angst und Depressionen beschäftigt. Und die werden einfach keine gesunden Erwachsenen werden können, genau aus dem Prozess, den du gerade beschrieben hast.
Genau. Und wenn die Kinder kriegen, wer zieht dann diese Kinder groß? Menschen mit Traumata, mit Angstzuständen, die selber noch mit ihrem inneren Kind konfrontiert sind. So entsteht ja kollektiver Psychopathenwachstum, ne?
Ja.
Ich meine, gucken wir mal 100, 200 Jahre weiter. Ich meine, wo führt das hin, ne? Das ist ja das Spannende dahinter.
Das hast du jetzt wirklich mal, weil das ist ja immer die Kunst, so ein bisschen Fachlichkeit, Medizinisches so zu beschreiben, dass jeder das versteht. Das fand ich jetzt total plausibel. Aber in dem Spiel, wo ist jetzt der Ausweg? Das heißt, ich muss sozusagen dafür sorgen, dass es nicht andauernd so Noradrenalin und Adrenalin, also ne, Stress hoch, Stress runter, damit die Methylgruppen frei werden für den Job, den Körper gut zu versorgen mit allem, was da ist. Aber wie mache ich das? Also jetzt aus epigenetischer Sicht, aus traumatherapeutischer Sicht weiß ich das, aber
Ja, ich glaube tatsächlich, dass sich das nicht groß unterscheidet. Und da kann ich berechtigterweise, sehe ich da auch einen Kritikpunkt, dass Nicht-Psychologen, Nicht-Psychotherapeuten hier und da vielleicht ähnliche Techniken und Strategien anwenden, ne? Kann ich absolut nachvollziehen. Aber am Ende des Tages geht es erstmal um die Identifizierung des Ganzen. Ich muss erstmal erkennen, dass das da ist. Ne? Und da sträuben sich ja ganz viele Menschen schon vor. Was ich da immer ganz gerne mache, ist eine ganz einfache Übung. Schreib dir morgens mal direkt nach dem Aufstehen. Also, ich meine direkt. Nicht noch auf Toilette gehen oder ans Handy vor, sondern wirklich das Erste, was du tust, nimmst dir Stift und Zettel, das liegt am besten auf dem Nachtschrank, und schreibst dir mal deine allerersten Gedanken auf. Vielleicht noch das, was du geträumt hast zum Schluss, wo du aus der REM-Phase jetzt kamst. Und das machst du mal 2, 3 Wochen und guckst mal, was sind denn eigentlich so wiederkehrende Gedanken, die ich habe oder wiederkehrende Träume. Und dann identifizieren wir erstmal, was ich überhaupt so denke. Ne? Das mache ich mal ganz gerne. Und wenn wir dann so weit sind, dass wir das haben, dann können wir halt schauen, was ist das für ein Thema? Ist das ein inneres Kind-Thema? Ist das irgendwas an Traumata, die uns innewohnen? Ne? Und dann liebe ich halt einfach, weil ich es damals selber so mit großem Erfolg gemacht habe, ist, wenn wir jetzt beim Thema Trauma bleiben, die EFT-Technik. Ne? Also, dass man wirklich guckt, wo bin ich jetzt drin? Wie geht es mir mit diesen Traumata? Ich gehe jetzt in diese Situation rein und fange wirklich an, dafür eine Emotional Freedom-Technik zu verwenden. Weiterführend eine EMDR-Technik, wo wir dann einen Therapeuten im Team haben, zum Beispiel bei uns, der das dann mit den Menschen macht. Und das ist für mich immer so einer der ersten Interventionsschritte. Ich muss da noch dazu sagen, mir ist immer ganz wichtig, dass ich einen Ist-Zustand habe von dem Menschen. Das heißt, ich möchte einmal in die Gene reinschauen. Das mache ich immer bei mir. Ich mache immer einen Gentest erstmal und schaue, wie resilient ist dieser Mensch eigentlich aufgestellt. Also wenn ich mir jetzt so die 7 molekularen Bereiche der Resilienz angucke, wie bin ich genetisch aufgestellt, um überhaupt mit Stress umgehen zu können? Und da haben wir schon
Okay,
mal einen sehr.
was sind die 7 Bereiche?
Die 7 Bereiche sind unsere Stressachse, also wie wir Cortisol produzieren, Noradrenalin, Dopamin, Serotonin. Zwei Wachstumsfaktoren im Gehirn, also einmal die Neurotrophe und das BDNF. Dann haben wir noch Oxytocin mit dabei. Ich glaube, das war es schon. Waren, glaube ich, 7. Genau. Und ja,
Ja.
bitte.
Okay, aber in dem Sinne ist ja, also das ist zumindest so mein Standard oder meine Denkweise, kannst du mal gerne sagen, ob du das auch so siehst oder vielleicht auch anders, ist die Epigenetik die Erklärung für etwas, was wir bis jetzt ja nur über Beobachtung wahrgenommen haben. Also ich sage jetzt mal, der Traumagedanke fing irgendwann an, als nach dem Krieg die Leute zurückkamen und irgendwie anders waren. So, ne? Da gibt es ja Beobachtungsstudien von dem Hungerwinter 1945, wo,
Genau, Holland.
genau, wo einfach dann über Beobachtung der nächsten 70 Jahre geguckt wurde, die Kinder, die während der Zeit im Mutterleib waren, was haben die für Folgewirkungen? Das heißt, wir konnten
Genau.
immer nur in der Retroperspektive sagen, ah ja, das ist ja spannend, da ist das passiert und das kommt hinten dran. Und
Ja.
damit wäre ja der Ansatz, den du jetzt sagst, zu sagen, okay, ich gucke mir diese 7 Marker an, guck, wie ist jemand aufgestellt, ist es an der Stelle ja messbar geworden, zu sagen, hey, du hast die Grundvoraussetzung für nicht vorhandene Stressresilienz, sage ich jetzt mal, oder Trauma.
Genau.
Man sieht es an den Symptomen und hier habe ich die Erklärung anhand der Werte in deinem Körper. So. Aber die Methode zum Auflösen, da sind wir, also klassisch, ne? Sind wir natürlich bei coolen Methoden. Ich liebe EMDR, ich bringe es ja auch allen Leuten bei, die
Ja,
es irgendwie lernen
stimmt.
möchten, so zu sagen, okay, das heißt, es wird für mich ist die Epigenetik das Trauma zu entmystifizieren. Also da, wo du vorhin noch so ein bisschen gesagt hast, die sind alle noch so unter einer Käseglocke. Es gibt ja einen großen Traumatherapeuten, mir fällt immer der Name nicht ein, der sagt, jegliche Form von Krankheit hat ihren Ursprung im Trauma. Die Erklärung liefert die Epigenetik, dass es
Sein
so,
kann.
ja,
Ja,
genau.
ja. Ja, okay, pass auf. Ich führe meinen Satz kurz noch zu Ende und dann
Ja.
steige ich da ein, was du gerade gesagt hast. Das ist nämlich ganz spannend. Neben der Genetik gucke ich dann immer noch in die Neurotransmitter rein. Also ich gucke, wie ist denn wirklich über den Tag verteilt dein Ist-Zustand an Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol? Wie verändert sich das im Körper? Weil das sind ja auch ganz klare Marker für psychische oder mentale Symptome, Herausforderungen, ne? Und dann arbeite ich da auch sehr viel mit Nahrungsergänzungsmitteln, um die Kreisläufe, die nicht so richtig funktionieren, zu unterstützen, ne? Ist immer ganz, ganz wichtig, um da wirklich zu schauen, wie kann ich vielleicht meine Neurotransmittersynthese, was so Dopamin und Serotonin angeht, unterstützen, ohne dass ich direkt zu Serotonin-Wiederaufnahmehämmern greifen muss, also Antidepressiva oder so weiter. Da gucken wir halt immer rein. Was du aber gerade gesagt hast, das ist ganz, ganz spannend. Und das ist ein Feld, das mache ich immer erst auf, wenn wir die Leute so ein bisschen angewärmt haben, weil
Meine Leute sind schon angewärmt, also
das
hau
ist
raus.
gut, das ist gut. Deswegen erkläre ich immer so ein bisschen die Grundzüge der Epigenetik
Ja.
erst, weil wenn ich jetzt mit der Tür ins Haus falle, dann könnte man sagen, oh Gott, das ist ja aber Hokuspokus. Aber du hast gerade schon ein bisschen, du hast ja den
Ja.
holländischen Winter angesprochen. Es war nach dem Krieg,
Ja.
da hat man ja festgestellt, ne, wie du gerade schon gesagt hast, die Leute, die in der Hungersnot waren, dass die Mütter dann logischerweise Kinder bekommen haben, die irgendwie ein bisschen unterentwickelt waren, unterernährt, die haben früher Krankheiten bekommen und so weiter. Auffällig war aber, dass Generationen jetzt danach, dass bei den Kindern immer noch so ist. Das bedeutet ja, irgendetwas wurde da gespeichert und weitergegeben. Die Genetik kann es aber nicht sein, weil die Genetik können wir nicht verändern. Die Genetik bleibt immer gleich. Also meine Gene, mein Gencode ist nicht veränderbar. Und das ist gespeichert in unserem Genom. Jetzt gibt es aber auch ein Epigenom. Also das, wie ich auf diese Gene einwirke, auch das wird gespeichert. Ich nehme mal kurz da ein einfacheres Beispiel. Wenn du genetisch bedingt Übergewicht in der Familie hast, Bluthochdruck, Diabetes, alles, was damit zusammenhängt, du bist aber eine richtige Sportskanone. Du hast dich dein Leben lang gut ernährt, viel Sport gemacht, deine Partnerin oder dein Partner auch und ihr zeugt jetzt ein Kind. Dann ist im Epigenom diese Sportlichkeit, diese Ernährungsform und so weiter, ist da auch gespeichert. Das gibst du genauso weiter, wie die Gene natürlich auch. Das heißt, da sind vielleicht 25% an den Genen, ist irgendwas, das da eine Prädisposition für Übergewicht und so weiter ist, aber das sind nur 25%. 75% ist halt der Rest. Und jetzt kommen wir da auf das Trauma, denn transgenerationale Epigenetik ist das Feld, was noch nicht so greifbar ist für viele Menschen. Deswegen hängen wir es immer so hinten dran. Aber jetzt bist du eine Frau, bist schwanger und da habe ich schon ganz hitzige Diskussionen mit Schwangeren geführt. Wie viel Einfluss hast du eigentlich auf dein Kind, was gerade im Bauch ist? Und dieser Einfluss, der ist so unfassbar groß. Also 20, 30 Kilo zunehmen, keinen Sport machen, das ist nicht normal in der Schwangerschaft. Das speichert sich im Epigenom und dein Kind kriegt es mit. Jetzt gehen wir mal davon aus, du hast dort ein Mädchen im Bauch. Dann hat auch dieses Mädchen schon Eizellen. Auch da drin speichert sich das ab. Das heißt, nicht nur deine Kinder, sondern die Kindeskinder und eventuell auch die Kinder danach hast du mit deiner Art und Weise, wie du lebst, beeinflusst. Und das ist ganz vielen Leuten gar nicht bewusst. Du trägst Verantwortung als Frau, aber auch als Mann, weil der Code ist natürlich auch in meinen Spermien drin, ja. Aber als Frau dann einfach nochmal ein bisschen mehr, weil jetzt hast du das Kind natürlich 9 Monate im Bauch. Du trägst Verantwortung für so viele Generationen. Und jetzt übertrag das mal nicht nur auf eine Person, sondern mal global. Wenn wir wüssten, wie wir das beeinflussen können. Und was ist aber gerade, wir sind einfach immer noch eine Nachkriegsgeneration, gerade hier in Deutschland. Ne, wir haben zwei Weltkriege angezettelt und unsere Vorfahren haben die mitgemacht. Da sind ganz schlimme Dinge passiert. Wenn ich mit meinem Opa, Uropa damals gesprochen habe, das können wir uns hier heute gar nicht mehr ausmalen, was da alles so gelaufen ist. Und das haben die uns weitervererbt.
Ja, also ich bin völlig bei dir und dann kommt immer der Schreck und dann kommt die Schuld. Also Frauen fühlen sich dann ganz schnell schuldig. Oh Gott, was habe ich meinem Kind, erstmal dem eigenen Kind angetan?
Ja.
So,
Die Schuld können wir aber nehmen.
ja, wie
Sollen wir die
denn?
Schuld nehmen?
Ja.
Wenn du das jetzt gerade hörst und denkst, oh Mist, da hätte ich vielleicht mal besser darauf achten können, dann kann ich dir sagen, dass das Epigenom veränderbar ist. Das ist ja das Schöne. Wie gesagt, die Gene sind nicht veränderbar, aber das Epigenom, du kannst die komplette Geschichte umschreiben. Und zwar mit der Art und Weise, wie du lebst. Die Einflussfaktoren der Epigenetik sind Sport, oh Wunder, Ernährung, oh Wunder. Aber jetzt kommt auch Das Transgenerationale, auch da kannst du reingehen mit Hypnose, mit Meditationen. Du kannst mal ein Genogramm machen, mal einen richtigen Stammbaum aufschreiben, mal wirklich eine richtige Ahnenforschung betreiben, wie denn deine Vorfahren eigentlich so waren. Wo haben die gelebt? Was haben die erlebt? Wie haben die sich ernährt? Was waren so Glaubenssätze? Was haben die beruflich gemacht? Arbeite das mal alles auf und schau mal, wo findest du Parallelen zu deinem Leben gerade, die veränderbar sind? Dann haben wir unsere Psyche, unsere Psychologie, Traumaaufarbeitung. Unser soziales Umfeld, ganz, ganz großer Einflussfaktor. Ja, wenn ich jetzt nur mit traumatisierten Menschen rumhänge, die sich alle in ihrem Leid ergötzen oder laben, dann werde ich da natürlich auch nicht rauskommen, auch logisch. Jetzt haben wir aber noch zwei Einflussfaktoren, die auch absolut nicht zu unterschätzen sind. Das ist einmal unser Schlaf. Ja, Schlafepigenetik, ein riesengroßes eigenes Gebiet oder eine Fachdisziplin der Epigenetik. Und Vitamin D. Vitamin D. Unfassbar, was das macht. Ja, und hier nicht einfach nur Vitamin D und K2, sondern da gehört deutlich, deutlich mehr zu, ne, als diese zwei Faktoren für eine gesunde Vitamin D-Aufnahme, ne?
Ja, und dann, da muss ich mal kurz reingrätschen.
Bitte.
Ich habe so eine Analyse auch gemacht, was fehlen mir für Aminosäuren und so weiter und Vitamin D. Und dann gibt es so eine Range von, also wenn der Arzt drauf guckt, nur mal auch den Mind zu open, ne? Ich weiß jetzt die Zahlen nicht genau. Ich sage jetzt irgendwelche, die mir gerade einfallen. Ja, dann ist eine Vitamin D normal für den Arzt zwischen 2 und 99. Und da sieht man ja schon, das ist so eine Range. Und dann war mein Vitamin D-Haushalt, ich sage jetzt mal, bei 8. Da habe ich gesagt, super, bin ich da voll drin.
All in the range.
Voll in der Range. Und
Ja.
dann hat meine Beraterin, die mir dann aber so ein bisschen da durchgeführt hat, sagte, Luna, aber wenn zwischen 2 und 99 normal ist, dann kann doch 8 nicht gut sein. Also damit, so, und dann sage ich, ich nehme schon
Ja.
Vitamin D. Ja, wie viel nimmst du denn? Ja, einen Tropfen pro Tag. Ich sage, bei dem Satz, bei dem, was du hast, musst du mindestens 10 Tropfen nehmen und musst noch Omega-3 nehmen, damit es überhaupt eingespeist wird. Und am besten gehst du in der Mittagssonne, liebe Mütter, hört genau zu, in der Mittagssonne 20 Minuten ohne Sonnencreme in die Sonne. So. Und dann
Danke.
geht so, oh nein, wir werden alle verbrennen und Krebs kriegen. Nein, du wirst gesund werden.
Gott, die böse Sonne.
Ja,
Die
so.
Sonne, die da draußen alles Leben erschafft, die wurde auf einmal stigmatisiert, ne, in den letzten Jahren von den Medien.
Unfassbar.
Könnt ihr mal reingucken aus Spaß? Guckt euch mal einen Wetterbericht an von vor 10 Jahren und heute die gleiche Gradzahl, komplett andere Signalfarben auf einmal. Ne? 25 Grad war früher hellgelb, wird heute dunkelrot angezeigt, weil man ja aufpassen muss, wenn man rausgeht. Ne?
Ja, also von daher kann ich das gut nachvollziehen und du hast Sozioepigenetik, also mit den Menschen, denen wir uns umgeben, benannt. Das heißt, es sind, na, wenn wir jetzt gucken, was du alles benannt hast, dann ist ja die Psychoepigenetik, also wie achte ich auf meine Psyche, mache ich eine Traumatherapie, mache ich EMDR, EFT, das ist ja nur eine Komponente von dem, was wirkt. Und wenn ich, das ist halt auch meine Erfahrung aus der Therapie, dann löse ich Traumata auf, ja. Und die gehen zurück in das gleiche alte System und lassen alles anderen beim Alten, gerade bei Kindern. Daraus ist mein Satz entstanden, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören, weil wir sie ja komplett in dem bekloppten Umfeld lassen, wie unser Bildungssystem. Und Eltern, die vielleicht nicht reflektiert sind und nicht wissen, was sie tun. Und deswegen ist es so wichtig, auf allen Ebenen zu gucken und nicht nur zu sagen, ja, die ist jetzt bei einer Therapeutin, wird schon gut werden, ne?
Klar, aber wie gesagt, wenn die dann zu denselben traumatisierten Eltern zurückkehren,
Und in das
schwierig.
selber das gleiche einschränkende Bildungssystem zurückkehren, wird das ja irgendwie.
Da habe ich mal eine Frage an dich, Gunda.
Ja.
Jetzt bin ich ja auch selber Papa seit einiger Zeit, seit 4,5 Monaten. Was haben wir denn für eine Alternative?
Aufs Bildungssystem bezogen?
Genau.
Lebt ihr eigentlich noch in Deutschland?
Noch, ja. Wir stehen jetzt, sagen wir mal, ich bin jetzt stellvertretend für alle, die hier bleiben möchten. Was machen wir?
Also du hast es vorhin irgendwann gesagt, alle sind im kollektiven Schlaf. Der erste Schritt wäre aufwachen. So, und ich sage mal, wer will, findet Lösungen. Es gibt das Freilernen. Also man kann auch in Deutschland leben, ohne dass Kinder zur Schule gehen. Es ist ein bisschen komplizierter, weil wir das einzige Land weltweit sind, was so eine bekloppte Schulpflicht hat. Also wirklich weltweit das einzige Land. Ja, nur by the way. So.
Ja. Ja gut, du musst die Systemdiener ja auch heranzüchten. Das geht ja nicht ohne.
Ja, genau. So. Und ich glaube, da sind wir bei dem Thema, was wir vorhin schon hatten, dieser Obrigkeitshörigkeit und Angst. Ich sage oft genug, wenn nur 30%, ich glaube, wahrscheinlich sind sogar 20% aller Eltern sagen würden, ich mache hier nicht mehr mit. Dann hätten wir in Deutschland ein Problem, weil inzwischen ja immer beide Elternteile berufstätig sind und damit auch die Wirtschaft am Leben erhalten. Wenn jetzt 20% aller Eltern sagen, wir sind da raus, wir kümmern uns jetzt um unsere Kinder, und dann hätten wir ein wirtschaftliches Problem. Das haben wir zu Corona-Zeiten gemerkt, wo Eltern beides versucht haben. Das heißt, für mich geht es ums Wachwerden und entweder für mich alleine eigene neue Wege gehen und suchen. Chris Fader, mit dem habe ich auch einen Podcast gemacht, der hat ein Programm für Freilernen, also wie kann ich aussteigen aus dem System. Und er sagte so schön, wir selber müssen erstmal das System aus uns rauskriegen.
Ja.
Eben, dass man nicht sagt, ich schieße jetzt, weil einer schießt, oder sitzen bleibt, weil die Lampe nicht ausgeht im Flughafen mit Priority. Wir müssen uns unserer selbst bewusst werden und unserer Möglichkeiten.
Ja.
Und das Schlimmste, die Angst über Bord werfen und sagen, ich mache es jetzt einfach so, ne? Weil es funktioniert. Es geht. Es gibt genug Lebensbeispiele, die sagen, sie kommen ohne Schule klar. Und es gibt genug auch Lehrkräfte und es gibt auch genug Schulen, die zeigen, wir können es geht anders. Wir können es einfach anders machen. So.
Ja.
Also es braucht Mut. Wachheit und Mut, das ist so das.
Wachheit und Mut, ja. Bewusstseinsebenen, ne?
Genau, also das hat genau was damit zu tun. Und eben nicht immer nur, und das ist das, was ich so schade finde, es gibt ja genug Menschen, die sich für etwas engagieren, aber es ist immer eindimensional. So, also wie unser Gesundheitssystem. Du hast Symptome, also kriegst du Pflaster drauf für das Symptom. Und es wird nicht mehrdimensional geguckt, was, ne, das, was eben die Epigenetik macht. Ich gucke im sozialen Umfeld, ich gucke auf deinen Körper, ich gucke auf deinen Schlaf, ich gucke auf deinen Stoffwechsel, ich gucke auf das, was du weiter vererbt bekommen hast, eben allumfänglich, sondern wir gucken immer nur auf das eine. Und das ist bei denen, die aktiv werden, leider auch so. Und dann geht es halt schnell in Rechthaberei. Das ist der einzige Weg. Und für mich.
Ego.
Genau, für mich gibt es halt nicht den einen Weg.
Nee.
So unterschiedlich wie wir sind. Also ich zum Beispiel, klar, meine Jungs sind jetzt groß, aber die Idee als Freilerner, die großzuziehen, wäre für mich nicht gegangen. A, war ich alleinerziehend, ich musste die Kohle ranbringen und hätte mich nicht zu Hause hinsetzen können. Und zweitens, ich habe 3 Semester auf Lehramt studiert und habe gemerkt, diese Nummer ist nichts für mich. Also das ist einfach, ich bin das nicht. So, und
Ja.
dann auch die Freiheit zu haben, das ist nicht mein Lebenskonzept. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass 24/7 meine Kinder mehr auf dem Schoß sitzen. Meine
Ja,
Kinder
ja,
haben auch
ja.
nie, meine Kinder, oh, habe ich mir deine Sachen für angehört. Meine Kinder haben nie in meinem Bett geschlafen. Ich hab das 3 Nächte ausgehalten, dass der Stubenwagen neben meinem Bett war. Und ich bin bei jedem, bin ich wach geworden. Und
Kenne ich.
dann habe ich den ausquartiert, aus meinem Zimmer raus.
Ja.
Und dann so, was für eine Rabenmutter. Ich sage, nee. Meinem Kind geht's
Konsequent.
gut, ja, meinem Kind geht's gut, wenn es mir gut geht, und mir geht's
Genau.
gut, wenn ich genug Schlaf habe.
Ja.
So, also habe ich für
Ja.
Schlaf gesorgt. So, und nicht zu verurteilen. Und wenn eine Familie mit 5 Kindern im Familienbett schlafen will und damit alle glücklich sind, here we go, macht es. So, ne?
Abfahrt.
Genau. So, und dieses eindimensional von Ursache und Wirkung und auch eindimensional in was wirkt, ne? Und so wie die Epigenetik das halt sagt, es gibt so viele Wirkfaktoren und es ist hilfreich, in alle Richtungen zu gucken und nicht nur auf das eine.
Immer. Das, bei mir zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommt, der Anamnesebogen hat 19 Seiten.
Ja.
Also, wo da allein die Fragen, die man sich dort stellen muss, da brauchen einige Leute teilweise einen Monat mal Pause, weil sie sagen, ey, das wirbelt mich gerade so durch, dass ich hier das jetzt beantworten muss. Ne?
Ja.
Und dann können wir den Menschen, ich weiß, dieses Wort Ganzheitlichkeit wird gerade so inflationär irgendwie genutzt, aber am Ende des Tages geht es darum, dass ich in alle Einflussfaktoren reingucke und wirklich gucke, wo ist die Ursache für deinen Zustand? Ja? Das ist einfach, ja,
Ja.
ohne geht es nicht in meinen Augen.
Ja, und dann gucken wir noch mal ganz kurz. Ich glaube, unsere Zeit ist schon. Ah, ganz kurz können
Ganz kurz.
wir noch. Du hast gesagt, du machst einen Gentest, um zu gucken, wie bist du überhaupt aufgestellt, wie ist deine Cortisolproduktion und so weiter.
Genau.
Das heißt, auch da ist ja dann eine Einflussnahme zu sagen, okay, wenn ich merke, der Körper, ich vergleiche es mal mit dem Auto, ne? Der Motor läuft nicht wie ein Döpken und da muss an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Öl rein,
Ja.
dann ist von dir aus auch die Empfehlung zu sagen, ja, dann nimm doch mal ein paar Aminosäuren oder ein bisschen Vitamin D oder ein bisschen Omega-3 oder so.
Runtergebrochen, exakt genauso.
Weil das ja inzwischen, also es war ja so ein Boom mit Nahrungsergänzungsmitteln, so, ich glaube, ein bisschen aus der Fitnessbranche. Und jetzt wird es aber so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, habe ich den Eindruck. So, was ist deine Haltung da?
Meine Haltung ist folgende. Ich würde niemandem empfehlen, einfach so blind Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, ohne zu wissen, was mein Körper eigentlich braucht. Weil das ist wie mit allem. Wenn ich irgendwas einfach blind reinschütte, bleiben wir einfach mal bei unserem Motor. Wenn ich da einfach irgendein Öl reinkippe ins Getriebe oder irgendeinen Sprit in den Tank, um gar nicht zu wissen, ob das Auto da kompatibel mit ist, dann mache ich unter Umständen mehr kaputt, als ich damit heilen konnte. Wenn ich jetzt einen Gentest mache, zum Beispiel diesen Basistest, dann sehe ich zum einen, wie läuft mein Methylkreislauf, von dem ich vorhin erzählt habe. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Ich gucke da in, ich glaube, 6 oder 7 Enzyme dieses Methylkreislaufes rein. Und ich habe bei fast jedem Schritt in diesem Methylkreislauf ein Nahrungsergänzungsmittel, was dafür vonnöten ist, dass dieser Schritt richtig funktioniert oder den sogar nahezu ersetzen kann. Und ich gebe dir und deinen Hörern jetzt hier nochmal so einen Goldtipp mit. Vielleicht haben sie den von dir schon mal bekommen, vielleicht aber auch nicht. Aber das ist für mich einer wenn ich jetzt einen Tipp geben könnte über Nahrungsergänzungsmittel, wäre es jetzt der. Pass auf. Der Methylkreislauf speist sich aus dem Folsäurezyklus und dem Vitamin B12-Zyklus, also B9 und B12. Und viele Menschen nehmen jetzt schon B12 zum Beispiel. Ne, für die Zellkommunikation und so weiter und Nerven und so weiter. Und jetzt kommt die Klinke. Nehme ich ein ganz normales, handelsübliches Vitamin B12 oder Folsäure, auch in der Schwangerschaft, mache ich mehr kaputt, als ich mir Gutes tue. In der Schwangerschaft mache ich auch an meinem Baby mehr kaputt. Wichtig jetzt. Warum ist das so wichtig? Also, der Folsäure- und der B12-Zyklus spenden jetzt diese verbrauchte Methylgruppe, die weggegangen ist, um krankmachende Gene zum Beispiel abzuschalten, die spendet jetzt der B12-Zyklus in den Methylkreislauf wieder rein, damit der von vorne funktioniert. Dazu ist es vonnöten, dass das B9 und das B12 methyliert sind, damit sie eine Methylgruppe abgeben können. Die meisten B9 und B12-Produkte sind nicht methyliert. Guckst du hinten auf die Verpackung, steht in den Inhaltsstoffen zu 99% Folsäure, also bleiben wir beim B9 erstmal, Folsäure, B9 oder Tetrahydrofolat, das steht dann da drin. Da muss aber stehen Methylfolat, Methyltetrahydrofolat oder Methyl-B9. In der Dosis von 400 Mikrogramm mindestens. Bei einer Schwangeren im ersten Trimester oder Trimenon 800 Mikrogramm.
Okay, warum mache ich damit mehr kaputt, wenn ich
Weil ich
das?
durch die nicht methylierten Produkte trotzdem die Rezeptoren besetze und für die methylierten Vorgänge, die der Körper auch teilweise selber herstellt, keinen Platz mehr ist. Also die synthetisch hergestellten Produkte belegen jetzt die Rezeptoren für die eigentlichen Wirkstoffe. Das heißt, meine Methylgruppen, die ich dann noch habe, können da gar nicht mehr wirken, werden gar nicht aufgenommen, weil das synthetische Produkt die Rezeptoren belegt hat.
Ja, also ich meine, das ist ja krass, weil, also ich weiß das, ich habe ja auch die Epigenetik-Coach-Ausbildung gemacht, gerade das mit der Folsäure. Wenn ich da mal Fernsehen gucke und immer diese Werbung sehe, ne? Folsäure vom Wunsch der Schwangerschaft, wir machen dann immer schon, mein Partner und ich so Lusten, machen wir schon Witze, am besten von Geburt an nimmst du Folsäure, um dann zu wissen, das ist eigentlich totaler Mumpitz, weil die Art der Folsäure Also ich meine, da könnten wir jetzt eine weitere Stunde drüber
Komplett.
philosophieren, warum unser System uns auch krank macht und machen hält, so, ne? Weil wenn uns Produkte empfohlen werden, also ich bin ja, die ganze Werbung der Pharmaindustrie ist ja
Die
immer
kommen
so.
vom Frauenarzt selbst, die Produkte. Ich bin aus allen Wolken gefallen in der Schwangerschaft mit Amalie jetzt.
Ja.
Ich habe die angeguckt und sage, ich, das ist doch nicht ernst jetzt, oder? Und dann guckt die, sagt die, wieso? Die wissen es nicht.
Ja, genau, und die wissen es nicht. Das ist ja, deswegen ist Aufklärung so wichtig.
Genau.
Ja, weil die das nicht wissen. Und wenn sie es wissen, ne, ist ja der Mammon auch noch dahinter, zu sagen, okay, wir müssen ja Geld verdienen. Und die ganze Pharmaindustrie geht ja nur auf Symptombekämpfung und niemals auf die Ursachen ein. Das ist
Ah,
dann schon krass.
genau.
Ja,
Genau, bei
also.
Methyl, pass auf, das führe ich noch aus, ist es
Ja.
Methylcobalamin. Ja, also
Ja.
guck hinten drauf, wenn da steht Cyano oder Hydroxycobalamin direkt in den Mülleimer, da muss stehen Methylcobalamin, Minimum 1000 Mikrogramm. Und um deine Frage jetzt noch abschließend zu beantworten, ich gucke in den Gentest rein und kann dann sehen, in welchen Kreisläufen funktioniert es gerade nicht so richtig und wie können wir diese Gene, diese einzelnen Gene, die nicht so richtig ihrer Arbeit nachkommen, wie können wir die unterstützen? Und dann kann man zum Beispiel sagen, wir nehmen jetzt Supplements, Nahrungsergänzungsmittel XY dazu, in der richtigen Form, bioaktiv, mit nicht so blöden Füllstoffen, die irgendwie noch krebserregend sind oder so. Und dann ist es eine sehr gute Sache. Aber blind das zu tun, halte ich für nicht so gut.
Das ist ja, genau. Ich auch nicht. Ich habe das so angefangen und habe gedacht, das kann ja irgendwie nicht sein.
Nee.
So, jetzt nehme ich das auch sehr dosiert auf meinen
Gut.
Körper abgestimmt.
Abgestimmt, ja.
So, genau. Und
Wunderbar.
jetzt rauchen bestimmt einigen der Kopf und denkt so, okay, Methyl, Vitamin B und das muss bla bla heißen. Wie war das nochmal? Kevin, kannst du das bitte nochmal wiederholen? Also für alle, die mehr wissen wollen, wir verlinken natürlich hier den Kevin drunter. Der arbeitet ja mit Menschen, die es wissen wollen, die sagen wollen, okay, ich möchte mehr für mich und meine Gesundheit tun. Das Buch, sehr zu empfehlen, ist sogar so geschrieben, dass Otto-Normalverbraucher das versteht. Das war,
Dankeschön.
ja, das war für mich eine Challenge in der Epigenetik-Coach-Ausbildung. Ich meine, ich bin Psychotherapeutin und trotzdem habe ich manchmal gedacht, mein lieber Schwan, ihr seid Ärzte und ihr wolltet auch unbedingt sein. Ihr erzähltet so, dass nur die Hälfte der Menschen versteht. So.
Ja, das stimmt.
Ja,
Stimmt.
wir machen es nochmal ganz platt.
Ja.
Nochmal so ganz, ganz richtig platt. So schon fast unter der Teppichkante her.
Mag ich.
In meinem Leben sind Probleme. Das heißt, ich schlafe schlecht, ich reg mich viel auf, ich bin nicht gelassen mit meinen Kindern, ich sehe überall Begrenzungen, ich bin erschöpft, ich bin müde. Mag oft nicht mehr. Ich wäre aber gerne gelassen, ausgeglichen, schlaf gut.
Du hast gerade meine Zielgruppe beschrieben, aber ja, erzähl mal weiter.
würde gerne einen Unterschied in der Welt machen, würde gerne einen Unterschied für meine Kinder machen. Was ist der Weg?
Was ist der Weg? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich ihn jetzt ganz einfach und unter der
Bitte.
Teppichkante aufzeigen müsste, und es gibt natürlich kein Standardmodell für alle, aber wenn ich jetzt eins kreieren sollte, dann wäre es folgendes. Wir schauen transgenerational erstmal, wie waren deine Vorfahren so? Soweit wie du zurückkommst, machst du eine richtige Ahnenforschung, schreib es mal auf, wer war Mama, Papa, wer war Oma, Opa, ne, mütterlicher, väterlicherseits und so weiter und so fort, und schreibst alles auf, was du über die herausfinden kannst. Und dann guckst du erstmal, was davon habe ich in meinem heutigen Leben übertragen bekommen. Vielleicht ist das gar nicht mein Müll, vielleicht kann ich den schon aussortieren. Ne? Dann innere Kindarbeit. Das wäre der nächste Schritt. Innere Kindarbeit machen, Psychosynthese. Ne, da habe ich zum Beispiel in meinem Team, wir haben das ja in der Epigenetik-Ausbildung ist das angeschnitten. Ich habe aber irgendwann gemerkt, ich komme nicht tief genug, habe ich eine Expertin jetzt in meinem Team, die macht nur das. Die macht das seit 35 Jahren. Ganz tolle Frau. Gehst du 4 Sessions hin, bist neuer Mensch gefühlt. Ne? So, und erst danach, also transgenerational, inneres Kind, dann gehen wir in die Zukunftsgestaltung. Wo willst du eigentlich hin? Also nicht örtlich primär oder von dem, was ich materiell erwirtschafte, sondern wie möchtest du dich eigentlich mal fühlen, wie möchtest du denken und natürlich, was möchtest du auch realisieren? Und dann gehen wir das mal ins Navi ein und gucken mal, wo wir langfahren.
Ja.
Ne? So.
Kevin, ich feiere das jetzt gerade, was du sagst. Ja. Ich feiere das echt hart, richtig hart,
Das ist schön.
weil mir diese ganzen, Entschuldigung, also ich bin ja selber spirituell, aber diese
Ja.
ganzen Spiris mit visualisiere dir einfach deine Zukunft,
Ja, klar.
geh mal rein, denk dich so, fühl dich so und es wird schon, beinhaltet nämlich oder genau diese Komponente, die du jetzt beschrieben hast, an Weg, die fehlt nämlich, dass ich
Genau.
erst das hinter mir oder das in mir aufräumen muss. Ich muss
Ja.
erst den Mist, der mir übertragen wurde, plus den
Genau.
Mist, den ich erlebt habe an Sozialisierung und sonst was, das
Genau.
System aus mir rausholen,
Ja.
bevor ich den Move in dieser grandiose Zukunft schaffe,
Ach,
weil
ich sehe schon, wir könnten hier noch 100 Jahre
ja,
weiterquatschen. Aber ich könnte schon wieder das nächste Ding gerade aufmachen. Ich muss den noch reinwerfen. Ich habe
komm auch.
hab zwei Klienten gerade, die in einer wirklich tiefen depressiven Verstimmung gelandet sind. Warum? Und das ist jetzt kein Front, aber ich liebe Joe Dispenza. Aber die haben nach seinem System gearbeitet und merken jetzt nach 3 Jahren, hä? Es ist immer noch nicht passiert. Und die fühlen sich jetzt schuldig. Die denken, die könnten überhaupt nichts. Warum klappt das bei allen nur bei mir nicht? Und ich sage, ja, wie auch? Du hast ja deine Identität, warum du erstmal der Mensch, der du heute bist, gar nicht freigelegt. Du erschaffst gerade eine Welt aus dem inneren Kind heraus, aus Mangelbedürfnissen, aber nicht aus dem Erwachsenen-Ich. Das kann nicht gut gehen. Und selbst wenn dann mal ein, zwei Erfolge kommen, wird irgendwo hinter der nächsten Ecke der Dämon lauern, der dich wieder ganz weit zurückverfrachtet. Und dann stehst du da. Und da kriege ich Gänsehaut von, weil das ist nämlich genau die Arbeit, die ich tue und warum das mir so wichtig ist, erst nach da zu gucken, alle meine Schichten freizulegen, mal meinen Wesenskern kennenzulernen und aus dem heraus zu erschaffen.
Genau, und da sind wir, glaube ich, sehr ähnlich. Deswegen habe ich dein Buch und unseren Kontakt so gefeiert, weil das ist das, was ich der ganzen, auch der spirituellen Coaching-Bubble, auch ein Tony Robbins, so vorwerfe, dass es immer nur nach vorne geht und das Alte aufzuarbeiten
Ja,
oder
ja.
das, was in uns ist, jetzt genetisch betrachtet, epigenetisch betrachtet, das Epigenom nicht betrachtet wird, um zu sagen, ja, das müssen wir erstmal. Das ist wie ein neuer Wein in alte Schläuche, und das hatte schon in der Bibel gesagt,
Genau.
das funktioniert nicht.
Genau. Und da stehen viele wahre Sachen drin, ne?
Ja.
Egal, welcher Religion man angehört, ist sowieso egal. Sogar der Wolf of Wall Street. Ja, ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat. Jordan Belfort. Man kann ja von ihm halten, was man will. Aber wenn man sein Buch liest, der hat sogar mit seinen Mitarbeitern seiner Firma innere Kindarbeit gemacht.
Ja.
Der hat morgens innere Kindarbeit gemacht, bevor die Börse geöffnet hat und abends visualisiert, als sie geschlossen wurde.
Was, oder?
Da war ich baff, muss ich sagen, habe ich nicht gedacht. Aber das ist für mich Erfolg, ne?
Sehr geil. Also, die Stunde ist rum. Ich weiß, wir könnten endlos weiter. Es ist,
Ja.
war mir eine Freude.
Mir auch.
Und das Abschlusswort gibt immer meinem Interviewgast.
Ach,
Also,
das ist
du
aber lieb.
darfst jetzt einmal raushauen, das, was du der Welt gerne mitteilen möchtest. In der Kürze liegt die Würze.
In der Kürze liegt die Würze, ja, du wunderbarer Mensch. Erstmal danke, dass du hier bis zum Ende dran geblieben bist und damit ein Zeichen gesetzt hast, und zwar, dass du an deiner Persönlichkeitsentwicklung, deiner Gesundheit arbeitest und damit die Welt ein Stück besser machst. Bleib da bitte dran. Und das Einzige, was ich mir für dich wünsche, ist das, was du dir selber für dich wünschst und dass das alles jetzt gerade real ist, dass du das erkennst, dass du aus der Innenwelt heraus erschaffst und alles für dich so kommt, dass es passt.
Sehr schön. Und wenn du auf dem Weg Unterstützung brauchst, der Kevin steht zur Verfügung.
Immer.
Ich auch. Meine Arbeit kennst du. Also, it's your choice. Es gibt viele gute draußen. Achte einfach oder wähle weise, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
Schau, mit wem du resonierst.
Genau, geht um Resonanz auch da. Vielen Dank für deine Zeit, Kevin. Vielen Dank für eure Zeit, dass ihr zugehört habt. Und ich gehe auf jeden Fall ein Stück bereichert aus diesem Gespräch. Vielen Dank, Kevin.